Ich darf euch auch alle ganz herzlich grüßen zu unserem Gottesdienst. Und es tut mir ein bisschen leid für euch, dass ihr gestern an der Hochzeit nicht live dabei sein konntet über Instagram, aber es ist trotzdem ein anderes Erlebnis, wenn man hier ist und das tolle Brautpaar sieht. Und ja, es war wirklich eine gesegnete Zeit, auch nachher bei der Hochzeitsfeier. Wir haben das sehr genossen und da dürft ihr auch weiter dran denken und für sie zu beten, dass Gott ihren Ehestand segnet. Genau, die Sigmund hat es ja schon angedeutet, dass wir fokussiert leben dürfen. Unsere neue Predigtreihe heißt ja Fit sein. Und da geht es jetzt nicht so sehr um nur das körperliche Training, sondern auch, dass unsere Seele, unser Geist auf Jesus ausgerichtet ist, dass wir fit sind und in unserem Glaubensleben. Und das Thema heute Morgen heißt, lebe fokussiert oder ausgerichtet auf Jesus. Und ich möchte mit euch die erste Bibelstelle lesen, die könnt ihr aufschlagen mit mir, Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Und da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolossee: Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Soweit mal das Wort Gottes. Darüber wollen wir uns heute Morgen Gedanken machen. Wir leben ja im digitalen Zeitalter und immer wenn man etwas sucht, eine Reise plant, etwas anschauen macht, geht man meistens ins Internet. Ich stelle das bei mir selber fest. Früher habe ich noch das gute alte Telefonbuch benutzt. Heute gucke ich im Internet, welche Telefonnummer zu finden ist. Und wenn man auf den Homepages nach verschiedenen Themen sucht, dann gibt es ganz viele Angebote und Meinungen und das erdrückt dich fast. Also kannst du dann, weiß ich, 10 oder 20 Seiten nachlesen, und ist nicht so ganz einfach, den Überblick zu finden. Gerade wenn man eine Reise tut und sich über ein Land interessiert, dann kann man ganz viel anklicken, was man alles sehen und tun und lassen kann dort. Und genauso gibt es ja auch verschiedene Meinungen, wie man im Leben glücklich werden kann. Also frag mal unterschiedliche Menschen, stell dir mal die Frage, wie wird man glücklich? Und du wirst eine ganze Palette von Antworten bekommen. Die einen sind glücklich, wenn die Gelben gewinnen und die anderen sind glücklich, wenn die Roten gewinnen. Also das war jetzt ein Ausflug in die Fußballgeschichte. Aber wir merken, bei der Frage geht es nicht darum, dass wir uns orientieren, was die verschiedenen Menschen sagen und dass wir die kennen und hören, sondern wir brauchen die besten Antworten. Und die beste Antwort haben wir heute schon im Bibeltext gelesen. Und der Text beinhaltet ja drei Gedanken. Und Paulus hat eine klare Vorstellung, an was wir uns orientieren sollen. Er sagt, fokussiert euch. Orientiert euch auf das, was im Himmel ist. Nämlich an Jesus, der zu Rechten Gottes im Himmel ist. Also er ermutigt uns sehr, dass wir uns fokussieren aufs Reich Gottes und seine Werte. Und auf die Werte, die in seinem Reich gelten. Und die Ausrichtung an den Himmel gilt uns allen. Für Menschen, die mit Jesus gestorben und schon auferstanden sind, und auch für die Menschen, die mit Jesus leben und später Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Was ist nun fokussiertes Leben, kann man sich ja fragen. Was bedeutet es für uns? Und Paulus schreibt hier, wenn ihr mit Christus auferweckt seid, und das stellt er als Tatsache hin, orientiert euch nach oben. Oder trachtet nach dem, was droben ist. Oder wie es in der NLB steht, sucht Christus, der im Himmel sitzt. Das heißt, nicht in der Welt und mit der weltlichen Ordnung findet man die richtige Orientierung. Und wir sehen ja selbst in der Gesellschaft, dass man darüber nachdenkt, dass der Materialismus nicht allein glücklich macht, sondern sind viele enttäuscht. Was aber unterscheidet dich und mich, was unterscheidet uns Christen von diesem allgemeinen Trend? Und da dürfen wir wieder zum Paulus und in den Text hineinschauen. Er bezeichnet genau, was oben ist. Er überlässt es nicht uns Lesern, wie wir das interpretieren könnten. Er schreibt einfach, suchet oder trachtet, was oben ist. Und oben ist Christus. Das heißt im Umkehrschluss, ich darf Christus suchen. Und das, was Sigmund schon angedeutet hat, wir sollen uns auf Christus ausrichten. Deshalb ist die Frage, meine erste Frage an euch, was ist für euch oben? Wohin zielt euer Leben? An welchen Werten orientiert ihr euch? Das ist für mich die entscheidende Frage. So definiere ich für mich, was oben ist. Suche ich nach Jesus? Ist der der Mittelpunkt für mich? Und das hat ja eine Relevanz und eine Bedeutung auch für meinen Alltag. Wie kann ich mein Leben auf Jesus ausrichten? Wie kann ich nach ihm suchen? Wie kann ich mich an ihm orientieren? In Johannes 8, in den Versen 31 bis 32 lesen wir Folgendes. Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das finde ich eine großartige Aussage. Wenn wir uns an die Worte Jesu halten, leben wir orientiert und wir leben fokussiert. Ich möchte es am ganz einfachen Beispiel deutlich machen. Wenn ich in ein Geschäft gehe, das habe ich vor kurzem gemacht, habe mir ein neues Radio gekauft. Ein Radio, wo ich DAB Plus hören kann. Das ist ja der neue, wie man neue Radio hören kann. Aber damit ich weiß, wie dieses Radio funktioniert, habe ich die Gebrauchsanleitung von diesem neuen Radio studiert und nicht die Gebrauchsanleitung von meinem PC. Also, wenn ich mich an Jesus orientiere, muss ich mich an seinen Worten orientieren. Muss mich an dem orientieren, was er denn überhaupt sagt. Wie wichtig ist denn für uns der Faktor Gott und sein Reich in unseren Entscheidungen? Nehmen wir ihn mit in den Alltag? Sagen wir, Jesus, ich möchte mich nach dem entscheiden, wie du das gerne haben möchtest. Wie sieht es denn bei uns und bei dir und bei mir aus? Machen wir uns ernsthafte Gedanken über das Reich Gottes im Alltag? Wenn wir so geschäftigt sind, so richtig busy unterwegs und die Agenda ist ganz voller Termine und was ist mir wichtig, die Werte im Reich Gottes oder die Sportergebnisse? Und das, was für meine und für deine Ewigkeit von Bedeutung ist. Und ich möchte es einfach, damit ich es auf den Alltag runterbrechen kann, an ein paar Beispielen deutlich machen. Wir können feststellen, immer im Neuen Testament, wenn die Christen Fragen hatten, war es so? Dann hat Paulus meistens geschrieben, schau auf Jesus, guck, was er gemacht hat. Orientiert euch an dem Leben von Jesus. Ein Beispiel, Umgang mit Geld. Wir wissen, der Gemeinde in Jerusalem ging es nicht gut. Und dann hatte die Gemeinde in Korinth eine Frage. Wie können wir denn die Gemeinde in Korinth unterstützen? Und dann schreibt ihnen Paulus Folgendes. Wir lesen das in 2. Korinther in den Versen 8, 7 bis 9. Da schreibt Paulus mit der konkreten Frage, die sie hatten, Folgendes. Ihr seid doch durch so vieles überaus reich beschenkt. Durch euren Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch schenkt, durch das Verständnis der Botschaft Gottes, euren Einsatz für den Herrn und die Liebe, die wir in euch geweckt haben. Lasst diesen Reichtum nun sichtbar werden, indem ihr der Gemeinde in Jerusalem helft. Und dann schreibt Paulus, natürlich will ich euch nichts befehlen, aber angesichts der Opferbereitschaft der anderen würde ich gern sehen, wie echt eure Liebe ist. Ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Wir Christenmenschen wären ja immer so froh, wenn Jesus sagen würde, gib den Betrag X. Aber Paulus macht es nicht. Die Frage, wie viel man geben sollte, wie man geben sollte, wie großzügig man sein soll, wird einfach beantwortet er nicht, sondern seine Antwort war, schau auf Jesus. Er hat seine Herrlichkeit verlassen, als er auf die Erde kam, er ist für uns arm geworden. Und Jesus war großzügig zu den Menschen. So sei auch du großzügig zu Menschen. So einfach schreibt Paulus das. Und dazu möchte ich euch ermutigen, sei du auch großzügig. Nicht nur in den Finanzen, aber auch oder in anderen Bereichen unseres Lebens. Ein anderer Lebensbereich sind ja unsere Beziehungen. Auch hier sagt die Bibel, wir sollen uns an Jesus orientieren. In Epheser 5, 25 steht, Moritz, kannst du weiterklicken, bitte? Ich nehme jetzt die Bibelstelle, wo wir Männer drin vorkommen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Ja, das ist mal eine steile Aussage. Der Maßstab ist so hochgelegt und ich hoffe jetzt nicht, dass die, wo noch ledig sind, denken, wenn das so ist, will ich lieber nicht heiraten. Ich kann euch sehr ermutigen, wenn ihr gestern bei der Hochzeit dabei wart, das war eine coole Sache. Aber wir sehen, du bist mit deiner Frau oder mit deinem Mann einen Bund eingegangen. Und da dürfen wir die Liebe Gottes leben. Jesus ist da unser Vorbild. Der war bereit, immer den ersten Schritt zu tun. Und wir dürfen in unseren Beziehungen so handeln, wie er gehandelt hat. Ihr werdet es nicht glauben, die letzte Woche hatten meine Frau und ich eine kleine Unstimmigkeit. Und dann habe ich doch mal im Wort Gottes gelesen, lass deinen Zorn nicht nach der Sonne drüber hinaus. Ich lag im Bett, wollte eigentlich schlafen. Dann habe ich gedacht, eigentlich ist das jetzt ganz uncool, was du da machst. Klär es doch, bevor du einschläfst. Wir haben die Sache geklärt, wir lieben uns ja einander, das geht ja, funktioniert wunderbar. Aber so diesen Schritt zu tun, weil wenn es eine Unstimmigkeit gibt, fühlen wir uns ja immer im Recht und denken, wenn der andere, vielleicht kennt ihr das nicht, aber bei mir ist das so, aber hier den ersten Schritt zu tun und ich finde, da haben wir alle viel Luft nach oben, wir Männer, wenn es da steht, wir sollen. Also ich bin eigentlich froh, dass Jesus die Gemeinde mehr liebt, wie ich meine Frau je lieben könnte. Aber da sind wir auf einem guten Weg. Noch ein Beispiel ist, wie ist denn, wenn wir anderen Menschen dienen sollen? Wenn wir aufgefordert sind, für andere Menschen da zu sein. Manchmal fordert es uns doch echt heraus, für Jesus zu stehen. Da schwören wir manchmal, was es heißt, ich bin mit Christus gestorben. Nun lebe nicht mehr ich, sondern er. Nicht, dass ich jetzt das Leiden mit den Leiden von den Christen in Nordkorea vergleichen möchte. Aber es braucht doch mal eine Entscheidung, dass ich für Jesus stehe und für seine Wahrheiten. Weil wir vielleicht belächelt werden, ausgelacht oder sogar ausgegrenzt. Denk mal an die Maßstäbe der Welt und welche Maßstäbe wir aus dem Wort Gottes haben. Aber die Frage ist, orientiere ich mich an Jesus? Das Leben von Jesus wird in uns wirksam, wenn wir uns darauf einlassen und ihn auch bekennen. Noch ein letztes Beispiel. Ihr wisst, nach dem Sonntag kommt immer der Montag. Eine Binsenweisheit. Weiß ich. Vielleicht stehst du manchmal auch morgens auf und denkst, wenn du zur Arbeit gehst, warum soll ich wieder das Beste geben? Aber auch dort schreibt Paulus, wir sollen unsere Arbeit gut tun und in Ehrfurcht vor Gott, zur Ehre Gottes, der im Himmel ist. Denn letztlich arbeiten wir nicht für Menschen, sondern für Gott. Und das bedeutet praktisch für deinen Job, dass deine letzte Motivation nicht die ist, dass du mehr Geld verdienst oder befördert wirst, sondern dass du mit deiner Arbeit Jesus repräsentieren möchtest, dass du mit deiner Arbeit auch Jesus ehren möchtest. Denn er versorgt dich schlussendlich und gibt dir die Möglichkeit, dass wir anderen Menschen dienen können. Denn wir richten uns ja auf Jesus aus und die Werte des Reiches Gottes. Denn es geht auch um die Frage im Neuen Testament nicht nur darum, dass wir uns an den Worten Jesu orientieren, sondern auch an seinem Leben, an seinem Sterben und an seiner Auferstehung. Da komme ich zum zweiten Punkt. Wir dürfen in und mit Christus leben. Ihr alle wisst, die ihr schon lange gläubig seid und in der Gemeinde seid, Jesus ist der Sohn Gottes. Er kam für uns, um für unsere Sünden zu sterben. All das hat Jesus am Kreuz getragen. Er kam ja, um uns zu erlösen, und er möchte auch der Mittelpunkt in deinem und in meinem Leben sein. Und weil Jesus jetzt auf der Erde war, ganz Mensch war, kann er mit uns mitfühlen. In unseren Herausforderungen, aber auch mit unseren Problemen. Und wenn Paulus hier schreibt, wir sind mitgestorben mit Jesus und wir sind mit auferstanden mit Jesus, dann ist es so, wie wenn ich, danke Doris, hat die Bedeutung, wie wenn ich hier dieses Buchzeichen hier in meine Bibel lege, so bin ich in Christus verborgen. Überall, wo das Buch hingeht, geht auch das Buchzeichen mit. Verstehen wir diesen Gedanken? Ich bin mit Christus gestorben und auferstanden. Egal, wo das Buch hingeht, das Buchzeichen bleibt immer im Buch. Und weil wir mit Jesus gestorben sind, so ist auch all das Negative, das du in der Vergangenheit erlebt hast, weg. Du hast eine reine Weste. Und die Bedeutung, dass Jesus auferstanden ist und wir mit ihm, bedeutet, wir haben Anteil an dem Leben von Jesus und wir haben die gleiche Lebensqualität wie Jesus. Ich weiß, das ist jetzt auch wieder eine steile Aussage, aber es ist einfach so. Glauben wir das? Dass wir mit Christus gestorben sind, dass wir mit ihm auferstanden sind und somit auch die Qualität des Lebens Jesus in uns tragen. Denk ans Buchzeichen. Du bist verborgen in Christus. Und die Bedeutung, dass wir mit Jesus verborgen sind, bedeutet doch, man sieht noch nicht, wie herrlich es ist, dass wir seine Kinder sind. Vieles ist noch verborgen, sagt das Wort Gottes. So geht es uns Christen. Man sieht noch nicht, wer wir sind. Wir haben keinen amtlich beglaubigten Pass vom Himmel, wo draufsteht, du bist ein Kind Gottes. Kannst mal in deinem Ausweis nachgucken. Da steht entweder, dass du deutscher Staatsbürger bist oder italienischer oder iranischer Staatsbürger. Das steht nicht. Wir haben kein amtliches Beglaubungsschreiben, so ein öffentliches vom Amt, dass wir Kinder des Reiches Gottes sind. Wir hätten das manchmal ja gerne. Und Johannes beschreibt es so: Meine Lieben, wir sind also schon jetzt Kinder Gottes. Aber was das bedeutet, ist noch gar nicht im vollen Umfang sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Wie gerne würden wir es doch beweisen und belegen, was wir eigentlich sind. Zum Beispiel, dass wir Könige und Priester sind. Ich meine jetzt nicht die Gesangsgruppe, das steht in Offenbarung, in Offenbarung 1, in Vers 5b und 6a. Da steht, ihm, der sein Blut für uns vergossen hat, um uns von unseren Sünden freizukaufen, der uns zu Königen gemacht hat und zu Priestern, die seinen Gott und Vater dienen dürfen. Wer sind wir? Und ich hoffe, wir leben das auch. Paulus geht sogar weiter. Paulus sagt, wir werden sogar die Welt richten. 1. Korinther 6, Vers 2a. Wisst ihr denn nicht, dass wir als Christen einmal über die Welt richten werden? Noch ist es verborgen. Noch sind wir verborgen in Christus, weil Christus noch nicht wiedergekommen ist. Aber das ist unsere Zukunft. Und wir würden uns doch freuen, wenn das die Menschen erkennen würden und uns entsprechend auch ehren würden. Aber aktuell ist es nicht so. Wir würden doch eher für unseren Glauben belächelt und als Menschen, die Fundamentalisten sind und die hinter irgendwas leben. Wir können das allen nicht beweisen. Die Welt versteht uns nicht. Wir werden sogar verachtet. Und Jesus ist dann noch viel drastischer. Er sagt seinen Jüngern, ihr werdet von der Welt gehasst werden. Das muss ich doch mal. Und so, wie der Auferstandene unsichtbar ist und nur durch den Glauben erkannt werden kann, so bleibt vieles, was wir sind, noch verborgen. Ich weiß, manchmal sieht man ein klein wenig davon. In der Art, wie wir Gottes Liebe weitergeben. An unserem Lebensstil. Dass wir großzügig wieder her sind. Oder wenn wir Gebetserhörungen erleben, von Gottes Seite her. Wenn Menschen geheilt werden. Oder wir ein Wunder erleben, wenn Menschen in ihrer Persönlichkeit heil werden, wenn wir so leben, wie Gott es sich vorgestellt hat, wenn wir in dem Design leben, wie Gott es geplant hat für unser Leben, dann wird es sichtbar. Wenn unsere Persönlichkeit wiederhergestellt wird, wenn wir Jesus ähnlicher werden, wenn sein Wesen in uns sichtbar wird, wenn unser Temperament und unser Charakter geheiligt ist, aber wenn Jesus wiederkommt, werden wir alles Schöne mit ihm erleben. Der dritte Gedanke, wie sieht deine und meine Zukunft aus? Was jetzt noch verborgen ist, die Herrlichkeit der Christen, das wird sichtbar werden, wenn Jesus wiederkommt. Das ist das Zeugnis der Bibel. Und wenn Jesus wiederkommt, bei der Wiederkunft des Herrn, wird die Herrlichkeit von ihm allen sichtbar und über allen sein. Ich möchte dazu nachher auch noch ein paar Bibelstellen lesen, weil es die Bibel viel besser ausdrücken kann wie ich. Und was wir auch gelesen haben, und wir werden unserem Herrn gleich sein. Jemand hat es so beschrieben, wir werden in seine Herrlichkeit hinein verwandelt. Der Ausdruck fällt mir gut. Und der Hinweis jetzt in unserem Text von Paulus, suchet und trachtet, macht er nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern er will uns auf dem Weg zu unserem Ziel ermutigen. Wer wandert von euch gern? Ein paar wandern gern. Dann kann ich das Beispiel auch nehmen. Wir alle kennen, wenn wir eine längere Wanderung machen, dass man manchmal müde und erschöpft wird. Aber wir kennen alle die Situation, wenn man plötzlich im Sonnenschein den Berggipfel sieht. Plötzlich gibt uns das wieder Mut und spornt uns an, weiterzugehen, weil da ist das Ziel. Wir können es auch auf andere Dinge, wenn ich ein Ziel habe, und müde und matt wird und sehe, aber da ist mein Ziel. Das ermutigt doch. Und genauso war das die Absicht von Paulus, uns hinzuweisen, dass wir nach dem suchen, was droben ist, dass wir Jesus suchen, dass er der Mittelpunkt in unserem Leben sein möchte, dass vieles, was wir sind, im Moment noch verborgen ist, dass vieles noch ein Abglanz ist, aber dass wir eine herrliche Zukunft haben. Ich bin keiner, der so gern auf den Himmel vertröstet. Weil die Qualität des Lebens Jesu in meinem Leben, die möchte ich nie missen. Den Frieden, den Gott mir schenken kann, den kann dir kein Mensch geben. Die Herrlichkeit, Gottes zu erleben, Wenn Gott kommt in dein Leben und du einfach eine Berührung von ihm erfährst, das möchte ich mit nichts wissen. Ihr wisst, ich mag Fußball. Ich war früher viel auf dem Fußballplatz. Aber das Erlebnis mit Gott ist unbeschreiblich größer. Und das ist ja nur ein Schatten von dem, was kommt. Ihr kennt alle die Situation, ihr kommt mit Kopfschmerzen oder euch macht irgendwas was weh und ihr sitzt im Gottesdienst, ihr macht Lobpreis, die Gegenwart Gottes kommt auf euer Leben und ihr vergesst alles, was ihr an Schmerzen habt. Ist nur ein Abglanz von dem, was mal sein wird. Es kommt die Zeit, da wird es sichtbar werden. Und das wird in einem Augenblick geschehen. Deshalb möchte ich zwei, drei Bibelverse auch noch lesen. Und dann komme ich auch schon langsam zum Schluss meiner Predigt. In 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17 steht: Auf dem Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Person ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als erstes werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unseren Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Ich glaube, ich habe für diesen Bibelvers jetzt keine Minute gebraucht, aber können wir verstehen, was da überhaupt steht? 1. Korinther 15, 51 bis 52. Ich möchte euch aber ein Geheimnis anvertrauen. Wir werden nicht alle sterben, aber Gott wird uns alle verwandeln. Das wird ganz plötzlich geschehen, von einem Blick zum anderen, wenn die Posaune das Ende ankündigt. Auf ihr Zeichen hin werden die Toten auferweckt und bekommen einen unvergänglichen Körper. Und auch wir Lebenden werden verwandelt. Für Menschen, die nicht glauben, hört sich das an wie in Science Fiction. Aber wir glauben das. Das ist die Wahrheit. Und so kommen wir in die Welt, die Gott uns versprochen hat. Und noch ein letzter Vers in diesem Zusammenhang. Offenbarung 21, die Verse 3 bis 4. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron herrufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und da könnt ihr ein Bibelstudium drüber machen, von diesen vielen herrlichen Bibelstellen, die es darüber noch gibt. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann werden auch wir mit ihm offenbar. Dann wird sichtbar, was wir wirklich sind. Und vor allen Dingen, da bin ich schon gespannt, wir werden Gott ehren und ihm Lobpreis bringen wie nie zuvor. Da wird auch unser Lobpreis, so wie wir ihn tun, einfach ein Abglanz sein. Da freue ich mich schon drauf. Wisst ihr, warum ich Lobpreis so gern mag? Ich mag Musik. Ich liebe Jesus. Ich mag, wenn Menschen gut singen und gut spielen können. Das ist mir jetzt nicht so in die Wiege gegeben. Aber Alfons, du und ich, wir werden auch im Himmel mal wie die Lerchen singen. Das ist unsere Zukunft. Dann singen wir den anderen ein vor. Aber Spaß beiseite. Was machen wir, wenn wir Lobpreis singen? Wir verkündigen die Wahrheiten, also wenn es ein guter Chorus ist, wir verkündigen die Wahrheiten Gottes. In dem Römerbrief können wir lesen, was wir vom Herzen glauben und von Herzen bekennen, das wird für uns zur Wahrheit. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Du kannst natürlich viel singen, wenn du es nicht glaubst, nützt dir es nicht. Aber in diesem Glauben und im Bekennen passiert was in unserem Leben. Wir kommen hinein in die Gegenwart Gottes und es passiert eine Veränderung in unserem Denken. Und das wünschte ich mir noch viel mehr. Bei mir und bei euch. Also, wir singen nicht nur Lobpreis, weil man es halt im Gottesdienst macht, sondern weil wir ein geistliches Ziel damit haben. Und zum Schluss meiner Predigt möchte ich es auch nochmal deutlich machen. Paulus schreibt, Christus euer Leben. Christus steht in unserem Predigtext im Zentrum. Da wird Jesus Christus mehrmals genannt, und zwar in wichtiger Bedeutung. Christus, unser Leben, macht deutlich, dass das Trachten nach oben bedeutet, auf Jesus sehen. Wir wissen, ohne Jesus gibt es kein wahres Leben. In 1. Johannes 5, Vers 12 steht, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben. Wer aber an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat auch das Leben nicht. Also wenn du heute Morgen im Gottesdienst da wärst und hast Jesus noch nicht in deinem Leben aufgenommen, dann möchte ich dich herzlich dazu einladen und herzlich dazu ermutigen. Ein Schlussgedanke noch. Ich möchte es einfach zusammenfassen. Bin ich fokussiert darauf, dass Jesus das Zentrum deines Lebens ist? Ist das dein Lebenskonzept? Matthäus 6, 20 bis 21, das ist heute der letzte Bibelvers. Den haben wir schon oft gelesen, viele kennen den auswendig. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Falls du das gemacht hast, aber durch Sorgen und Anforderungen des Alltags davon abgewichen bist, möchte ich dich bitten und möchte dich ermutigen, lass dich vom Wort Gottes her und von diesem Bibeltext her zurückrufen, dass Jesus die Mitte deines Lebens ist, dass du dich fokussierst auf Jesus. Und ich möchte zum Abschluss beten. Wir wissen, Gott sucht immer das Verlorene. Ich möchte beten, dass wenn jemand Jesus nicht kennt, dass er ihn einlädt in sein Leben. Ich möchte beten, wer den Fokus auf Jesus verloren hat, durch seine Lebensprobleme, durch den Alltag, für die möchte ich auch beten. Aber ich möchte auch für euch beten, wo man das nachjustieren muss. Wieder ein Beispiel vom Fußball. Knapp daneben ist auch daneben. Und selbst wenn du das Aluminium drückst, hast du auch nicht geschossen. Aber das Ziel von heute Morgen ist, dass wir uns ausrichten nach Jesus, dass wir uns ganz neu auf Jesus ausrichten und dass wir ihm unsere Probleme abgeben und sagen, Herr, kümmere dich drum. Aber ich trachte nach dem, was oben ist und möchte mich nach deinem Wort ausrichten. Ich möchte so leben, wie du das sagst. Ich möchte, weil ich weiß, ich bin mit dir gestorben, ich bin mit dir auferstanden und auferweckt und verborgen in dir. Deshalb möchte ich mein Leben ganz neu Jesus ausrichten. Können wir miteinander aufstehen? Und dann wollen wir auch noch miteinander beten. Herr Jesus, möchte ich jetzt auch bitten, dass du das Geheimnis Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, wieder ganz neu groß machst. Und danke, dass wir gelesen haben und von dir das Versprechen haben, dass wir mit dir auferweckt sind. Dass wir aber auch mit dir gestorben sind, dass unser altes Leben vergangen ist und dass wir in dir verborgen sind. Auch wenn noch nicht so deutlich sichtbar ist, wer wir wirklich sind und wir eine herrliche Zukunft haben, möchte ich dich bitten, dass diejenigen, die dich nicht wirklich kennen, dass sie ihr Leben dir geben. Und Herr Jesus, möchte auch für meine Geschwister bitten, die den Fokus auf dich verloren haben, sei es durch Umstände, durch Schicksale, durch was auch immer, dass sie ganz neu sich auf dich ausrichten und sehen, du hast eine gute Bestimmung für ihr Leben. Du willst sie verwandeln in dein Design. Sie soll so leben, wie du dir das vorstellst, Jesus. Und Herr, dort, wo Menschen eine neue Justierung brauchen, wo sie knapp am Ziel vorbeileben, dass du das ganz neu fein einjustierst, dass man ganz neu und ganz entschieden dich ins Leben mit hineinnimmt und dir alles anvertraut, dass du es richten kannst, dass du mit uns bist dort, wo wir sind und dass dieses Leben aus dir und in dir deutlich wird. Ich danke dir, dass wir so ein großartiges Vorbild haben wie dich, Jesus, dass wir uns an dir orientieren können und danke auch für die Zusage, dass deine Wahrheit uns frei macht. Herr, das möchten wir bekennen, aber das möchten wir auch leben. So danke ich dir, dass du uns hier alle segnest und ganz neu auf dich, dass wir ganz neu lernen, auf dich fokussiert zu sein. Und Herr, wir bekennen unsere Bedürftigkeit, wir bekennen, dass wir das aus eigener Kraft gar nicht schaffen. So danke ich dir, Geist Gottes, dass du uns hilfst Und wir möchten dich einladen in unser Leben ganz neu, dass du uns die Kraft gibst, im Alltag das zu leben. Danke, dass wir dich haben und dass du uns in alle Wahrheit hineinnimmst und in alle Wahrheit leitest. Danke für deine Liebe und für deine Gnade. Amen. Darf ich Sigmund bitten?